mein Name ist Robert Zakowski. Willkommen zu Down to Dorf. Mit an meiner Seite Sebastian Smeed.
Grüß Gott.
Und zugeschaltet aus Martin Zakowski.
Guten Abend.
Wie geht's euch?
What's up?
Geht gut?
Ja, darf ich deine auch? Stadt nicht nennen? Muss ich die jetzt rauspiepen?
Ja.
Okay.
Ja, da gibt es nur zwei Leute, die da wohnen, und dann ist es einfach, auf den Digger zu schließen.
Alter, ja. Dafür ist es zu klein, Alter. Du gehst auf Google Maps oder Google Earth, da siehst du drei Häuser, Alter.
Echt jetzt?
Ja, das ist nicht gut.
Da, also das ist ja dann gar nicht authentisch Down-to-Dorf-mäßig. Wenn du uns nicht mal sagst, welches Dorf du da wohnst.
Es ist ein Dorf östlich von München, das reicht völlig.
Okay. Also ihr habt es eh nicht gehört, ich hab's rausgepiept.
Okay, danke. Sehr aufmerksam.
Ja, wie geht's am Robert?
Mir geht's gut, danke. Ich war die letzten Tage unterwegs, beziehungsweise nicht in München. Und ja, heute bin ich wieder zurückgekommen. Und heute, es war die ganze Zeit geiles Wetter und jetzt bin ich wieder hier und muss euch sehen, deswegen ist jetzt wieder scheiße.
Ich habe meine Diagnose bekommen, ich habe MRT gehabt. Und ich habe mir jetzt quasi, also jetzt ist quasi bestätigt, das vordere Kreuzband gerissen und einen Außenmeniskus gerissen, was halt einfach heißt, dass es jetzt operiert werden muss, früher oder später.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Falls ihr nochmal hören wollt, wie das passiert ist, dann gehen nochmal zwei Folgen zurück.
Ja, da könnt ihr euch das nochmal ausführlichst anhören auf jeden Fall.
Ja.
Aber das muss quasi operiert werden, oder, Digga?
Ja, weil es ein Band ist, quasi das stützend ist. Das heißt, ich habe auch eine richtige Instabilität in meinem Knie. Und wenn ich das halt nicht machen lasse, dann könnte es sein, dass mein Bein in die falsche Richtung durchknickt. Und das wäre halt extrem unangenehm. Ja. Also, wenn so ein Knie in die falsche Richtung knickt, das will man nicht.
Boah. Das ist wirklich eklig.
Ja, und außerdem ist mir jetzt auch schon zweimal passiert, aber habe ich es halt auch schon ohne Krücken probiert, so, weil es halt sich gut angefühlt hat. Und irgendwie ein kleiner falscher Schritt und schon hat es mir irgendwie, das hat sich angefühlt, als hätte ich irgendeinen Knochen ausgehebelt und der hätte sich dann wieder eingerenkt. Und dann bin ich halt voll auf die Fresse gefallen, zweimal schon. Aber jetzt laufe ich halt nur noch mit einer Krücke rum, so, dann kann es nicht mehr passieren.
Ja, pass auf jeden Fall auf, dass es noch mehr kaputt geht.
Ja, ich muss aufpassen. Warte, ich muss mal, ich glaube, mein Handy muss ich auf lautlos stellen. Sorry.
Da musst du aus dem Bild rollen dafür, oder was?
Ja, weil mein Handy da auf der Seite liegt.
Wie geht's dir, Basti?
Ganz gut. Ich bin ein bisschen deprimiert, weil ich mir gerade die Doku zu Ende angeschaut habe, die Charité.
Oh.
Wie heißt die? Warte, ich habe es mal aufgeschrieben.
Charité Intensiv.
Genau, Station 43.
Ja.
Sehr empfehlenswert, aber auch echt hart. Also
wurde echt viel empfohlen jetzt auch in letzter Zeit. Also ganz viele prominente Leute haben das auch geteilt. Oder ich sag mal, Leute mit großer Reichweite. Anne Will hat das, glaube ich, gestern oder so auch nochmal geteilt. Jan Böhmermann. Und ganz viele andere.
Klär's mal auf, um was geht's da?
Da geht's eigentlich also um eine Intensivstation in Berlin, die Corona-Patienten halt behandelt. Und das Coole an der Doku ist, es gibt keinen Sprecher, sondern alles, was gesagt wird in der Doku, sagen Patienten oder Pfleger oder Ärzte. Okay. Das ist schon mal ein ziemlich geiles Stilmittel, finde ich. Und du siehst halt einfach genau, was jetzt abgeht auf so einer Intensivstation. Und ich muss sagen, obwohl ich schon auch in meinem Krankenhaus ein Jahr gearbeitet habe und auch viele Familienangehörige habe, die in dem Bereich arbeiten, muss ich sagen, hat mich das echt fertig gemacht. Also das ist nichts für schwache Nerven.
So
das ist
krass,
gleich. Extrem. Also boah, leck, hast du keinen Bock auf so einer Intensivstation zu sein. Wirklich nicht. Also ich kann mir wenig schlimmere Sachen vorstellen.
Ich habe mir das auch irgendwann mal spontan angeschaut, weil Jan Böhmermann hat das gepostet. Da dachte ich mir so, ja, ich wollte mir eh irgendwas angucken. Zum Essen. Dann fange ich mal an so. Und genau, das war irgendwie so ein Kamerateam. Die haben in der zweiten Welle in der Charité von Dezember bis März sozusagen begleitet. Und es war kurz bevor die dritte Welle losging, haben die aufgehört. Und das ist ziemlich dramatisch, wenn man sich überlegt, wie es dann weiter wurde, wie es jetzt gerade ist und wie fertig die Ärzte sind am Ende der zweiten Welle.
Okay.
Und das ist schon echt krass. Ich habe mir auch gedacht, alter Schwede, du willst nicht auf diese Station. Also zum einen echt beeindruckend, was für ein Aufwand die reinstecken, um dich zu retten. Also was mich richtig beeindruckt hat, war, wie liebevoll dieses Pflegepersonal war zu den Leuten. Also ja. wie die sich aufgeopfert haben und sich wirklich so richtig intensiv und persönlich um die gekümmert haben. Und dann, wie, also auch was technisch so geht, auch total krass, wie Hightech so eine Intensivstation in Deutschland ist. Und wie heftig einfach, wie kaputt die Leute sind, wenn die so einen schweren Verlauf haben. Und wie dramatisch. Ich meine, da gibt's einige Leute, die sterben innerhalb der Doku. Und das ist schon echt schlimm. Also, weil das ja halt so, ja, so aus dem Leben halt ist. Das sind halt dann nicht mehr die Zahlen, die man sich jeden Tag anschaut, die irgendwie so anonym sind, sondern das ist halt dann der Familienvater, der 38 ist und hat drei Töchter und seine Frau, die sind halt da im Krankenhaus.
Ja, das ist heftiger.
Ja. Und die Zonga zum Beispiel Leute, die gerade aufwachen, weil die, also wenn du künstlich beatmet wirst, dann bist du ja im Koma, also dann bist du ja so im künstlichen Koma, da bist du ja nicht mehr wach, zum Glück. Also, aber es gibt halt Leute, die wachen da auf und haben halt gar keine Ahnung, wie es da hingekommen sind. Und die müssen, ja. Da ist dann erst die Psychologin da und erklärt denen erst, was los ist, was die ganzen Schläuche machen und so. Auch das mit der ECMO. Das ist ja in letzter Zeit
oft
in den Medien gewesen, diese künstliche Beatmung. Aber wie das genau abläuft, das war ich der Schwede her. Das hatte ich auch nicht gedacht, dass das, also da wird ja im Grunde ja, so wie ich das verstanden habe, ein Schlauch in die Lunge, oder?
Nee.
Ist das in der Lunge?
Da wird der Schlauch in Leistenvene, also in der Leiste sind eine sehr große Vene, Blutgefäße. Und dann stecken die so einen ziemlich dicken Schlauch in deine Vene, in so eine ganz dicke Vene und pumpen das Blut raus. Das Blut wird künstlich mit Sauerstoff angereichert und wieder in deinen Körper reingepumpt. Also das, was deine Lunge macht eigentlich.
Oh, krass, okay.
Und das ist halt die absolute Notfallrettung. Und wenn du das nicht kriegst, bist du tot. So. Und das machen die halt, ich fand es so krass, wie diese Ärzte, auch diese Notintensivmediziner, wie die das so sagen. So, ja, ich habe heute in den letzten 24 Stunden schon 4 ECMOs eingebaut. Die fahren da mit diesem ECMO-Mobil doch in die Krankenhäuser, die solche Maschinen nicht haben und so. Und holen dann auch Patienten teilweise, die werden dann wieder rübergeflogen. Und was für ein Aufwand, wirklich, wie viele Leute da auch an so einem Bett sind, damit diese Personen einfach überleben können.
Krass.
Und eben auch, wie fertig die sind, wenn die diesen Verlauf haben. Also die können nicht sprechen, die wachen auf, die können nicht reden, die können sich nicht bewegen, die können einfach nichts. Und dann werden die über Wochen verfolgt. Und dann siehst du aber auch, wie die wieder werden, so teilweise. Also manche sterben einfach. Passiert auch ganz oft. Siehst du auch, wie verzweifelt diese Ärzte sind, die sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Also alles, was wir können, hilft anscheinend nicht. Die Leute sterben mir unter den Händen weg. Du kannst halt keine Prognose mehr machen. Da kommt jemand, der ist 28. Normalerweise hätte man gesagt, ja, passt. In der ersten Welle haben fast alle überlebt. Heute kannst du es nicht mehr sagen, die sterben einfach.
Ja, das ist schon krass.
Was soll ich jetzt sagen? Ach, genau. Und dann siehst du, wie manche Patienten halt doch wieder werden und was das für ein Prozess ist und wie viel Arbeit da drin steckt. Und also zum einen können wir uns glücklich schätzen, dass wir überhaupt so eine krasse medizinische Versorgung haben, wenn man sich vor allem jetzt die Bilder aus Indien anschaut, was da so abgeht. Und zum anderen, das ist kein fucking Spaß. Also du willst nicht.
Ja, klar.
Du willst nicht. Dann heißt es immer, ja, wir haben ja noch Platz auf den Intensivstationen. Alter, du willst nicht die Intensivstation ausreizen. Und die sind eh so am Limit, diese Ärzte, die sagen, wir sind völlig am Ende. Wir arbeiten die ganze Zeit unter Hochdruck und arbeiten extreme Stunden. Und dann eben am Schluss, also das ist kein Spoiler, weil man muss sich alles angucken. Das sind 5 Folgen oder so. Oder 4.
4 Folgen sind das, genau. Immer eine halbe Stunde.
Genau. Und was ich eben so tragisch fand, war, die eine Ärztin sagt ja dann so, ja, sie weiß nicht, ob sie das nochmal überstehen würde. Wahrscheinlich nicht. Das war so krass. Es hat ihr so viel Energie geraubt. Es wird nachträglich Folgen haben für sie auf jeden Fall. Also auch mental und so. Auch, dass die ganze Zeit die Leute sterben. Das sind die auch nicht gewöhnt. Obwohl es auf der Intensiv ist. Obwohl da auch Leute sterben die ganze Zeit. Aber diese Menge und diese Unberechenbarkeit, diese jungen Leute, wo du nichts mehr machen kannst. Und das war halt kurz bevor die dritte Welle losging. Und wenn du dir heute die Intensivzahlen anschaust, sind wir genau wieder an dem Stand, wo die zweite Welle war.
Ja. Und also mich hat quasi jetzt insgesamt waren das jetzt 2 Stunden. Ich habe es mal aber aufgeteilt angeschaut, also so heute quasi den Rest angeschaut und mich hat das emotional echt fertig gemacht. Und wenn ich mir überlege, du arbeitest da und hast das täglich, das muss so krass sein, dass du das überhaupt aushältst, psychisch.
Also, das habe ich mir auch gedacht. Ich könnte es nicht. Also ich habe es mir auch gedacht, ich könnte nicht arbeiten. Das wird nicht gehen. Ich war auch fertig. Ich habe mir das an einem Stück angeschaut. Ich weiß nicht, wie oft ich heulen musste, weil da irgendwelche echt so absolute Dramen passiert sind. Und wenn du dir vorstellst, okay, das ist dein Job und dann siehst du, wie dann irgendwie, keine Ahnung, die Bild-Zeitung dann irgendwie schreibt, ja, die Intensivmediziner verbreiten Panik oder sowas.
Ja.
Da kannst du, also wirklich, kann ich mir schon vorstellen, dass die sich verarscht vorkommen. Also.
Ja, ich konnte es wirklich jedem empfehlen. Wie gesagt, man braucht ein bisschen Nerven auf jeden Fall, dass man das aushält. Ich glaube, das ist nicht für jeden so mega zuträglich, sich das anzuschauen, was echt heftig ist. Aber ja. Glaub ich, ganz wichtig, dass man sich das vorstellt, weil mir geht's ja auch so, du siehst jeden Tag, check ich so die Corona-Zahlen und so und auch die Todesfälle und Intensivplätze, aber das sind irgendwie dann immer nur Zahlen.
Ja.
Also man sieht das so, jetzt steigt's, jetzt fällt's wieder und so weiter, aber das ist halt wirklich schlimme Schicksale. Also ich wünsche das wirklich niemandem, dass sowas gemacht werden muss. Immer andererseits ist es natürlich cool, dass sowas überhaupt geht. Also in Indien oder so ist ja so, habe ich heute oder gestern gelesen, dass da Leute ersticken vor den Krankenhäusern, weil die keinen Sauerstoff haben.
Und kein Platz mehr einfach.
Genau, also die kommen nicht mehr ins Krankenhaus und sterben vor dem Krankenhaus. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist richtig ernst. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt so viele Deppen, die sich da so hart drüber beschweren, dass man sich ein bisschen einschränkt. Also so die Alternative ist halt, und wenn man Pech hat, so eine fucking Intensivstation.
Und aber was Positives, diese Doku-Reihe ist anscheinend extrem erfolgreich. Also dadurch, dass es so viel verbreitet wurde und so, haben das mittlerweile abnormal viele Leute gesehen.
Okay.
Ist ja auch cool, also, dass das kostenlos oder mehr oder weniger kostenlos in der ARD-Mediathek einfach ausschauen kannst.
Ja, also absoluter Tipp für alle Leute, die ein bisschen starke Nerven haben.
Ja. Und zum Glück gibt es auch positive Fälle. Es ist nicht so, dass jeder, also es gibt ja Leute, die schaffen es wieder, wo du am Anfang denkst, fuck, der ist richtig fertig und dann der Berliner zum Beispiel, der dann zum Schluss wieder ganz normal labert, am Anfang kann er halt nix und du denkst, der fuck, hätte, und zum Schluss hat er dann wieder, vor allem der Berliner Dialekt ist ja so sympathisch, finde ich irgendwie, also ich finde den so, also so ein frecher Dialekt halt irgendwie und das ist cool, dass der wieder reden kann. Oder auch der Österreicher, der sich wieder
berappelt. Das fand ich auch krass.
Ja,
das
finde ich auch jetzt nicht zu viel, Alter.
Über die Machart auch krass. Ich fand es so heftig, wie, weil man auch so viel sieht, also weil auch so viel gezeigt wird. Also Patientenfilme und so, das ist jetzt nicht so eine Sache, die man einfach mal machen darf. Und dass sie, fand ich richtig cool, dass diese, also dass einige Patienten das eingewilligt haben, dass man das so zeigt und so weiter, weil das eben das Ganze so viel näher bringt.
Ja.
Ja, ist schön, ich zieh mir das rein. Also ich versuche mir das mal reinzuziehen. Schauen wir mal.
Ja, versuch's mal. Ich bin echt mal gespannt, was du dazu sagst.
Ja, wirklich. Ich schau mir das mal an.
Ich finde auch technisch ist die total gut gemacht. Also ich finde die wirklich richtig, richtig gut gemacht.
Ja.
Weil die überhaupt
null reißerisch.
Ja, sondern wirklich sehr ruhig und trotzdem halt unglaublich ergreifend, finde ich. Also die Schicksale, die da zwackt werden, sind wirklich krass.
Schau ich mal. Ja.
Also ARD-Mediathek, Leute, Charité Intensivstation 43 oder so. Ja. Aber Charité Intensiv reicht.
Ich habe was ganz anderes, mal weg von dem Thema, mal zu einem ermunternden Thema, was mir heute mal wieder aufgefallen ist und mir ist der Wandel quasi, mein eigener Wandel aufgefallen und dann ist mir heute wieder mal aufgefallen und zwar geht's ums Essen. Mein Lieblingsthema natürlich, da bin ich stark, da bin ich zu Hause, da kenne ich mich aus. Da bin ich
Profi.
Da bin ich Pro einfach. Und jetzt passt auf, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Was seid ihr für ein Mensch? Seid ihr ein Löffeltyp oder seid ihr ein Gabeltyp? Ich kategorisiere das nämlich mittlerweile, ich habe das auch beobachtet in meinem Umkreis so, wenn ich die Möglichkeit hatte. Es gibt tatsächlich Löffeltypen, die essen alles, was geht mit Löffel und es gibt Gabeltypen, die essen alles, was geht mit der Gabel.
Also Gabel eindeutig, also große Löffel benutze ich wirklich fast nie. Also da ich mir auch keine Suppen mache oder so. Ja, manchmal ist es auch unpraktisch, also mit einer Gabel ist oft unpraktischer als mit einem Löffel. Aber ich nehme eigentlich fast immer nur Gabel her.
Ja. Das finde ich auch krass, dass du das sagst. Robert, du?
Das mache ich total abhängig von dem, was ich da esse.
Zum Beispiel, um eine Situation zu schildern, wenn du einfach so Rigatoni-Nudeln hast mit irgendeiner Soße, mit was würdest du die essen?
Mit einer Gabel.
Mit einer Gabel. Also bist du auch ein Gabeltyp. Das finde ich nämlich, ich kategorisiere das nämlich so, ich war früher auch der Gabeltyp.
Aber so nur mit Gabel.
Bitte?
Das ist nur mit Gabel.
Oder ja, klar. Absolut. Ja. Nee, aber ich war früher auch der Gabeltyp und bin jetzt umgeswitcht auf Löffel. Ich esse jetzt eigentlich alles fast mit Löffel. Zum einen, weil einfach viel mehr drauf geht auf den Löffel als auf die Gabel. Und zum anderen, weil ich finde, es ist irgendwie besser, handlicher, logischer vor allem auch. Und jetzt ist mir noch eins aufgefallen und jetzt bitte ich euch, dass ihr mich korrigiert. Meiner Meinung nach gibt es kein anderes Gericht als Spaghetti, wo man wirklich Gabel und Löffel gleichzeitig benutzen kann für das Gericht oder sollte. Es gibt kein anderes Gericht, oder? Wo man Gabel und Löffel quasi die Unterschiede an sich wirklich vereint. Da gibt's nur Spaghetti, oder?
Also ich nehme selbst da nur Gabel her. Ich mache es da oldschool, wie die Italiener das machen, glaube ich, keine Ahnung. Aber ich mache das auch ohne Löffel.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also man, ja. dieses Gericht gibt dir die Möglichkeit, Gabel und Löffel gleichzeitig zu benutzen. Und meiner Meinung nach ist es das einzige Gericht, was es gibt, das man mit Gabel und Löffel gleichzeitig essen kann.
Ja, mir fällt jetzt spontan
ein. Naja, du kannst Reis kannst ja auch mit Gabel oder Löffel essen.
Ja, aber da machst aber du gleichzeitig, weißt du, also, quasi dass du mit Gabel und Löffel als Werkzeug das Ganze in der Synergie benutzt, dass es Sinn macht, um das geht's.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber ich glaube, es ist auch so wirklich, ich glaube, so ein Allmann-Ding. Das machen nur Deutsche.
Das mag gut sein, aber ist das nicht ein Brainfuck, dass das einzige Gericht ist, was einem so einfällt, dass es wirklich das einzige ist?
Ja, das ist schon sick.
Naja, ich weiß nicht, ob das so ein Brainfuck ist, ob das so nennen wird.
Aber stimmt schon, weil jeder weiß das schon, dass man auch Spaghetti so isst, halt mit
man konnte ich auch esse mit, auch, ja, also zum Beispiel Spaghetti esse ich auch mit der Gabel und ohne Löffel, das mache ich auch so. Ja. Aber grundsätzlich esse ich halt auch so kurze
Nudeln. Ich esse Spaghetti oder nur mit meinen Füßen von anderen Leuten.
Was natürlich für dich der perfekte Besteck wäre, ist der Göffel.
Ja, da habe ich mir auch schon überlegt, Gabel, Löffel, die vorne diese Zacken drin hat.
Ja. Und an der Seite so eine Schneide.
Ja, das brauche ich nicht mal, das wäre mir egal.
Ist doch so Gefängnisbesteck eigentlich, oder Göffel?
Ja, schon, ich glaube schon.
Oder so Outdoor-Camping-Zeug, glaube ich auch.
Ja, immer so kombiniert, wo man es halt gut gebrauchen kann als Kombination. Aber ich sage euch, ich bin ein Löffeltyp geworden. Ich bin gespannt, wann es bei euch soweit ist.
Ich habe einen neuen Löffel kennengelernt jetzt. Kennt Was? Ihr? Weil du kennst ihn bestimmt, Digga, du kommst ja aus der Gastro ursprünglich.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Basti, kennst du und kannst du ihn beschreiben, den Schaumlöffel?
Das ist wahrscheinlich so ein langer Löffel für so ein Eiskaffee oder so, oder?
Nee.
Weißt du so, wenn du so ein,
nett? Ja, ich weiß es.
Nee, den einzigen Löffel, den ich nur kenne, ist der Rotzlöffel.
Also der zeichnet sich nicht durch die Länge aus, sag ich mal so.
Okay, na, kenne ich nicht.
Das Digga? Schaumlöffel müsste ich jetzt auf Anhieb, würde ich jetzt sagen, Schaumlöffel wäre so ein Schaumschläger mit so der Spirale unten dran, aber das wirst du nicht meinen, ne? Du meinst nicht diesen...
Da meinst du zum Cappuccino aufschäumen oder sowas? Ja. Nee,
an sich ist ein Schaumlöffel,
der hat... Okay, ich bin enttäuscht. Nee, das ist ein Löffel mit vielen Löchern drin. Mit vielen großen Löchern. Wie so ein durchsiebter Löffel, so ein kleiner. Also wie ein normaler Löffel, die Größe von dem Löffel, aber halt mit so Löchern drin.
Ist ja eher ein schlechtes Attribut für einen Löffel mit Löcher, oder?
Ja, für Schaum ist es wohl gut, weil der Schaum sich dann wieder löst, wenn du den droppst sozusagen. Ja,
dann kannst du eine Gabel auch nehmen.
Schaumgabel.
Oder ein Schaumgöffel.
Ja. Du brauchst keinen Löffel mit Löchern, nimm einfach eine Gabel, Alter.
Aber isst man so oft Schaum, dass man extra einen Löffel dafür braucht? Also, ich habe schon lange keinen Schaum mehr gegessen oder gehabt. So.
Wir haben am Wochenende was gekocht, oder vorgestern, und da hätte man einen Schaumlöffel benötigt dafür. Und auf dem Bild war, auf diesem Serviervorschlag war auch ein Schaumlöffel abgebildet.
Und wenn du eine Gabel benutzt hättest, was wäre dann passiert? Das Gleiche, oder?
Du kannst alles in die Tonne schmeißen. So kann ich nicht arbeiten.
Und dann hat's einfach alles weggeschmissen und Pizza bestellt, oder?
Genau.
Was ich mir letztens beim Frühstück gedacht habe, weil wir immer, also ich mache halt immer Frühstückseier und so. Und das Ding ist halt, ich hätte gerne einen Löffel, der wirklich besser ausgelegt ist auf Eier essen. Im Sinne von, dass die Front vorne schön schmal und scharf ist. Dass man schön das Ei, wenn man immer das Problem hat, man muss erst mal das Ei durchstechen, wenn man nicht so wie ihr das mit dem Messer zuerst den Schädel abklopft. Das mache ich nämlich nicht, sondern ich esse so das Ei. Ich steche von oben herein mit dem Löffel.
Wisst ihr, was ich meine? Das Problem kenne ich auch. Nee. Aber du kennst es doch, wenn das Ei noch also du hast das Ei geschält und dann machst du den ersten Bissen von dem Ei nehmen
mit dem Löffel. Genau. Und da, wenn du mit einem Löffel dagegen gehst, dann geht der ja nicht durch, weil er nicht scharf ist und du verbiegst das Ei teilweise. Und wenn du Pech hast, dann bist du eh schon so tief, dass wenn du eindringst, kommt dir sofort das Eigelb entgegen, weil es natürlich flüssig ist. Das ist ja das Gewollte quasi. Also nicht Ding, sondern halt ein weich gekochtes Ei. So, und deswegen habe ich mir gedacht, warum macht man nicht einen Löffel, der vorne einfach scharfkantig ist, dass man schön durch das Ei durchkommt und eben diese Misere nicht hat.
Also nachdem es einen Löffel für Schaum gibt, bin ich mir auch sicher, dass es Ei zum Eieressen gibt.
Aber wenn es den Weg gibt, dann erfinden wir den und werden wir reich. Den Down-to-Dorf-Eierlöffel.
Oh yeah. Das ist halt echt voll simpel eigentlich.
Könnt ihr bald in unserem Merch-Shop kaufen.
Und da gibt es noch die dicker
Version, weil es so teuer ist, ja, so schön.
Die dicker Version, die ist dann einfach, der ist doppelt so groß, einfach der Löffel dann.
Ja, kannst du einfach ein Messer benutzen, ein breites Messer.
Doppelt so groß bringt ja nichts, weil dann kommst du nie wieder nicht ins Ei rein.
Ja, stimmt auch wieder. Verdammt.
Der muss schon so bleiben, aber halt vorne scharf, sodass du schön ins Ei reingleiten kannst. Anstatt dass du so lange dagegen drückst, wie mit einem stumpfen Messer auf einer Tomate rumdrücken. Das gleiche Ergebnis, weißt du schon.
Ja, zum scharfen Löffel könntest du eigentlich alles essen dann. Du hast ja keine Grenzen mehr. Also Fleisch,
auf jeden Fall.
Du zerkochst diesen scharfen Löffel.
Ja, und ja.
Du brauchst eigentlich dann nur noch diesen Löffel und kannst alles essen damit. Außer Schaum.
Theoretisch. Das wird es doch wohl geben. Außer Schaum hören, das ist schwierig.
Also solltet ihr das hören, wir haben es schon patentiert. Ihr braucht es gar nicht erst versuchen.
Ja, das ist aber krass. Es gibt so viel crazy Sachen im Gastro-Essens- Ding. Also so Besteck, so ganz spezielle Sachen. Es gibt auch für die Küche immer so Sachen, die sind so spezifisch. Es lohnt sich einfach gar nicht, sowas zu kaufen. Ich habe mir irgendwann mal einen Entsafter gekauft, weil ich mir dachte, frischer Saft, gut. Dann habe ich mir so ein Teil gekauft, was auch echt perfekt funktioniert, um so Orangen auszudrücken.
Ja.
Dann habe ich mir die ersten 2 Wochen Orangen gekauft. Was immer fucking viel Arbeit ist, weil du brauchst immer so ein ganzes Netz Orangen für 2 Gläser Saft oder so.
Alter.
Und dann musst du das Ding auch wieder sauber machen. Und jetzt benutze ich das, weiß ich nicht, einmal im Jahr vielleicht.
Naja, das sind halt so diese guten Absichten, aber es artet dann in der Arbeit aus.
Es ist lustig, ich habe letztens beim Einkaufen, ich habe mir so eine Auflaufform gekauft.
Ah, die ist geil.
Weil, ja, kann man halt viel Sachen damit machen. Da war eben auch in der Nähe so ein Entsafter, aber jetzt du hast wahrscheinlich so einen elektrischen oder so, oder?
Ja, ja.
So einen normalen halt zum selber auspressen sozusagen.
Das ist auch cool.
Und weiß nicht, für einen Euro oder so. Aber ich habe das dann extra neben mitgenommen, weil ich mich daran erinnert habe, wie wenig Saft eigentlich aus so einer Orange rausgeht.
das ist
echt so.
Und das Auffangbecken von diesem Entsafter ist ja mini-klar eigentlich. Also da musst du echt viel pressen und ich glaube, das ist der Aufwand einfach nicht wert.
Ja. Na, bei mir ist es so ein, da ist so eine Rinne, die kannst du runterkippen und dann läuft es direkt in irgendein Gefäß.
Ja.
Und ich habe genau das Gleiche. Ich habe mir mal, irgendwann dachte ich mir, ah, oh, Waffeln sind geil. Da habe ich mir ein Waffeleisen gekauft und ich habe es ohne Scheiß genau einmal benutzt. Hab Waffeln gemacht, das ist eine Riesensauerei war und seitdem liegt dieses Ding im Schrank.
Naja, das gibt so Sachen, ja.
Ja, ich bin mit dem Mixer stimmt auch so gegangen. Ich habe mir meinen Mixer gekauft, den habe ich irgendwie 2 Wochen lang hergenommen und dann halt nimmer einfach.
Das ist so witzig, weil dann macht man das dann so hardcore.
Ja, man denkt sich, boah, mein Leben ist jetzt so viel geiler, weil ich jetzt so einen Mixer habe und was ich nicht alles mixen kann. Aber
okay, was ist das Küchentool, was sich absolut gelohnt hat?
Also ich brauche am meisten die Pfanne. Und da habe ich habe mir so eine geile Wokpfanne rausgelassen, so eine richtig schöne, mit der kannst du richtig alles machen und die ist perfekt. Das war das Beste, was ich je gekauft habe, ohne Scheiß. Ja, aber du kannst Nudeln machen kalt, Nudeln machen warm.
Du kannst machen mittags, abends, wenn die Sonne da ist, wenn die Sonne weg ist.
Ach, die Nudeln.
Einer der lustigsten Clips überhaupt.
Oh Gott. Da ist eine Wokpfanne, kann ich jeden.
Die Italiener essen auch immer Nudeln.
Eine Wokpfanne kann ich jeden. Wokpfanne ist das Beste, was ich je in meinem Leben in die Küche halt reingekauft habe.
Passi?
Ich habe ja ganz früh von meinem Kram in der alten WG gelassen. In der Annahme, weil ich ja in der 8er WG gezogen bin, dass alles so da ist. Aber ich bin ja dann quasi den ersten Monat allein in dieser 8er WG gewesen, weil niemand da war. und nach habe ich mir halt immer dann ein bisschen Kram gekauft. Ja, keine Ahnung. Ich habe echt nicht viel. Ich habe ein paar Teller. Ich habe so einen riesengroßen Pastateller mir gekauft. Der ist cool.
Oh, das ist geil. Große Teller. auch, es war auch ein geiler Kauf, ja.
Und der passt genau noch in das Küchenkastel rein. Also der ist dann quasi so tief wie das Küchenkastel. So, und der ist so riesig, da passt einfach eine Riesenportion Nudeln. Wenn du, ihr kennst das flache Teller, ich habe davor nur flache Teller gehabt, und dann fallen die Nudeln, dann hast du einen Riesenberg Nudeln, dann fallen die runter und das nervt. Mhm. Aber wenn du so einen richtig fetten Pasta-Teller hast, ja. Einfach das Dama, Alter. Das macht da richtig Spaß.
Die ganze Idee, wenn der Basti sie mit seinem Teller zum Essen setzt.
Ja, das ist echt geil. Also so ein Pasta-Teller. Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich geil.
Aber ist geil. Das ist echt geil.
Ja.
Cheater-Teller.
Einfach so ein fetter Teller. Und das schaut dir dann mal voll aus, weil der Teller so riesig ist. Dann schaut es immer so aus, weil das ist voll wenig. Aber das ist auch viel meistens.
Ich habe, also so Pfanne und sowas finde ich auch absolut geil und wichtig, und geile Teller finde ich auch gut, also große. Und was ich jetzt seit ein paar Wochen entdeckt habe, was auch ein extrem geiles Tool ist und was ich die ganze Zeit benutze und es ist so fucking praktisch, ist so ein wie nennt man die denn? So ein Schaumlöffel. Silikonteigschaber.
Hä? Wieso? Was nutzt du
das? Die kannst du für alles benutzen. Damit kriegst du aus jedem Gefäß, aus deiner Pfanne, aus deinem Messbecher, aus deiner Schüssel, kriegst du damit alles perfekt raus.
Ja, aber der verträgt
so, dass doch nichts mehr übrig bleibt.
Also. Aber der verträgt doch Hitze nicht so gut, oder?
Ja, doch, der kann schon was ab.
Ja. Du musst quasi halt auch nochmal abspülen, Robert, oder? Du nimmst einfach deinen Schaber.
Ohne Scheiß, du musst fast nichts mehr abspülen danach. Es ist nichts mehr dran an dem Ding. Und es ist halt richtig geil, wenn du irgendwie, machst dir irgendwie Rührei, schmeißt es auf den Teller und den Rest bis zur Perfektion. Okay. Kannst du das macht sogar richtig Bock, weil es so perfekt funktioniert. Und der ist auch so geil designt, dass eine Seite so abgerundet ist, eine Kante, und eine ist so kantig, dass du auch in Ecken reinkommst oder halt in so abgerundete.
Ja, das ist normalerweise für den Teig, dass du die Teigschüssel gescheit leer machen kannst.
Ja, genau. Und egal, was du da machst, einfach perfekt. Okay, auf Soßen, krass. Tomatensoße zum Beispiel. Machst du Tomatensoße?
Das ist ein guter Tipp, so einen Schaber kaufen wir, glaube ich, auch. Das ist nice.
Ich habe sowas zu Hause, aber ich habe da mal echt auch Stress gekriegt, wo meine Frau das gesehen hat, für was ich den so benutze in der Pfanne und so.
Ach so. Aber weiß ich, also bisher hält der. Und ich finde es richtig gut. Es war eine der Käufe, die ich nicht bereut habe.
Ja, das ist immer, dass man kauft sich jetzt so viel Scheiß, also.
Ja, weil sie es halt erstmal, bevor du es kaufst, sehr, sehr, sehr sinnvoll anhört, so in deinem eigenen Kopf, ne?
Ja, was ich schon als halt fast gekauft habe. Ich habe, dann schaut man sich irgendein Video gekauft, auf YouTube, Alter, oder so, wie sich jemand so selber leckeres Eis macht, und dann möchte man sofort zur Eismaschine haben.
Jetzt gibt's jeden Tag Eis.
Ja. Das Ding ist, ich muss da gestehen, ich bin ein komplettes Marketingopfer, so, ohne Scheiß. Wenn du mir eine gute Werbung zeigst, wenn du mir irgendwas gut verkaufst, dann kaufe ich das. Oder zumindest war es früher halt so. Also ich war extrem, was sowas angegangen ist. Mittlerweile zum Glück nicht mehr, aber Alter, sobald mir irgendwas gefallen hat und irgendjemand hat es irgendwie gut beworben oder irgendwie, sofort habe ich das gekauft. Aber ich meine, brauche ich euch nicht erzählen.
Ja, nee, das geht bei mir, ist bei mir nicht so, nur bei, das ist bei mir gefährlich bei so Kamerasachen. Also wenn ich da irgendwas sehe, was irgendwie cool ist und irgendwie nützlich, und dann gucke ich mir unzählige Reviews an und so, und schwuppsdiwupps habe ich es bestellt.
Ja, nee, also heutzutage nicht
mehr. Das ist auch so eine Fotografenkrankheit, dass man immer meint, man braucht es jetzt, damit man überhaupt was machen kann. Und das ist halt völliger Schwachsinn, wie viel Zeug ich hier rumstehen habe, was ich nie benutze.
Naja. Das ist halt schon ordentlich. Als Fotograf hast du halt immer gleich im Wert rumstehen, ne?
Naja, aber viele Sachen davon werden ja auch nicht besser, wenn die rumstehen. Also die verlieren ja auch an Wert.
Ja.
Es folgt ein nachträglich hinzugefügter Verbraucherhinweis, weil die Jungs im Eifer des Gefechtes vergessen haben, ihre Playlist abzudaten. Und zwar von Digger kommt The Sugar Gang mit Rapper's Delight. Von Bassi Danger Dan mit Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Von Robert Forever, von Run the Jewels und unser, oder nein, nicht unser, kann ich nicht sagen, und der dieswöchige der Publikumswunsch diese Woche kommt von Claudine mit Quite Emotional von Madrugada. Die Playlist findet ihr bei Spotify unter Song to Dorf. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß.
Ich hätte noch so einen gute Laune-Tipp. Und zwar bin ich die letzte Woche auf einen YouTube-Channel gestoßen. Der nennt sich Kotsumet. Und da geht's einfach um so Otter. Einfach so, ich glaube, das ist Japaner. Der hat halt zwei Otter als Haustiere. Die sind halt so fucking süß. Das gibt's gar nicht.
Ja.
Die sind so süß. Und ja, das sind immer so, was weiß ich, so 5 bis 10 Minuten Videos, wo es ja nur diese Otter siehst, wie sie halt spulen oder im Pool irgendwie abhängen und so. Und das ist wirklich, ja, ich kann mir das die ganze Zeit reizieren. Das ist echt süß und lustig. Und ich hätte jetzt gern auch einen Otter.
Boah, das habe ich echt, manchmal benutze ich solche Videos auch wirklich gezielt. Manchmal, wenn ich mir wieder irgendwie so eine Doku angeguckt habe, was das Verderben dieser Welt zeigt. Und dann denke ich mir, ich wollte mir noch die Doku auch noch angucken. Also ich kann mir jetzt nicht noch so eine Doku angucken. Ey, ich ertrag das nicht mehr. Ich brauche jetzt irgendwas Seichtes. Irgendwas, was irgendwie gute Laune macht und wo man nicht viel nachdenken muss. Und irgendwas, was noch irgendwie eine positive Welt darstellt und so. Da ist so ein Otter-Content natürlich super.
Ja, die sollte man zwar nicht als Haustier haben, weil ich habe natürlich sofort geschaut, ob ich mir einen Otter sorgen konnten, also jetzt in dem Studentenwohnheim natürlich sowieso nicht, aber die sind halt, also die kann man eigentlich nicht als Haustier haben, also in Japan ist es anscheinend anders, aber sollte man halt den machen, aber die sind nicht so süß, weil das ist so ein bisschen eine Mischung aus irgendwie Katzen und Eichhörnchen oder so, so ungefähr, okay. Finde ich.
Aber sind das nicht Wassertiere?
Ja, auch, aber die sind nicht immer im Wasser, also die Kinder sind so aufstellen, so wie so Erdmännchen und sind halt mega süß einfach, ja. Also kann ich nur empfehlen, Kotsumet. So wie man spricht, hast der Channel oder einfach Otter-Video in YouTube eingeben oder so, dann findet man die auch gleich. Genau, die sind echt süß.
Ich habe mal auf YouTube so einen Channel gesehen oder beziehungsweise die Geschichte auch zu dem Channel gehört. Das ist ein Typ, der hat der ist in Sibirien oder so und der hat einen Bären gerettet und der Bär wollte dann nicht mehr von ihm weg. Und er kann sich aber dann irgendwie das Futter nicht leisten, weil so ein Bär natürlich auch viel braucht und vor allem im Winter und hin und her, Sibirien, man kann sich vorstellen, die Verhältnisse sind da ein bisschen härter so. Und dann hat er eben die Idee gehabt, quasi die Kameras aufzustellen und den Bär live zu streamen, wie er halt in seinem Gehege dann so rummacht und spielt mit ihm und hin und her. Und durch die Livestreams und durch die Videos kommen halt quasi Spenden rein und über die finanziert er wiederum dann das Futter für den Bären und so. Und so ist das quasi ein Kreislauf geworden, wo er den Bären quasi helfen kann, beziehungsweise die Zuschauer den Bären helfen können durch Spenden und Zuschauerzahlen an sich, weil er dadurch dann auch wiederum durch Klicks Geld verdient. Also das ist schon auch cool. Also solche Kanäle gibt es auch. Kann man sich mal ruhig anschauen, so solche Kanäle.
Ja, es gibt voll viel so positiven Content. Ab und zu suche ich dann auch einfach nur so Feel-Good-Compilations oder Faith in Humankind Restored oder so.
Ja.
Wo man dann so positive und schöne Sachen sieht. Das ist immer cool. Weg von diesen ganzen Fail-Compilations und so. Auch lustig, aber
People are awesome ist auch immer cool.
Ja, stimmt. Ist auch ganz cool.
Ja.
Wo Leute irgendwas krass schaffen. Ja, ich habe mir auch schon mal gedacht, wie krass das eigentlich ist. Heute durchs Internet haben wir schon so viele Sachen gesehen, die so abgefahren sind. Ich habe heute auch wieder so ein Video gesehen von irgendeinem richtig kranken Parkour-Typen. So eine Best-of von seinen Videosachen. Das Level, dass man was sieht, was man noch nicht gesehen hat, ist schon so hoch. Wenn du dir überlegst, vor 30 Jahren die Leute, die kannten dann halt wen, der konnte irgendwie jonglieren oder so. Und heute siehst du jemanden, keine Ahnung, der, weiß ich nicht, fällt mir nichts ein, aber bei diesen ganzen People are awesome Sachen machen die nur unmögliche Sachen eigentlich.
Ja. Hey, Alter, was ich heute gesehen habe, das müsst ihr mal geben, pass auf, da gibt's einen YouTuber und der hat die mega Story jetzt gemacht. Der hat jetzt so ein, also in live müsst ihr euch das vorstellen, so ein Parcours aufbauen lassen für keine Ahnung wie viele 100.000 Euro. So ein Parcours aufgebaut aus Traversen etc., wo man halt draufsteigen kann, drübersteigen kann, hüpfen kann, laufen kann etc., ne? Also man kann sich das grundsätzlich vorstellen, was ich meine, oder? Ja. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, diesen
Parcours. So wie bei American Gladiators.
So mehr oder weniger quasi. Aber so miteinander vernetzt, dass man in diesen Parcours auch gehen kann und so weiter. Also nicht nur straight on so in eine Richtung laufen, sondern durch, unten, drüber, rauf, runter und so weiter. Und das Geile an der ganzen Nummer ist, dieser Parcours ist begehbar mit einer VR-Brille, weil die das Ganze auch virtuell gemacht haben,
diesen Parcours. Das ist cool.
Und dann läufst du quasi da in das in den Among Us-Sektor zum Beispiel und dann weiter geht's dann in den anderen Sektor und da machen die dann so Games und Battles und so weiter. Voll die geile Idee.
Das ist es gibt meiner Meinung nach
die Show der Zukunft, Alter.
Ja, ja. Es gibt sogar in Deutschland so VR-Arenen oder so auch so Matches, wo du gegeneinander kämpfst. Du hast eine VR-Brille auf und dann gibt's echte Obstacles und das, was du siehst, ist halt drauf angepasst sozusagen.
Ja.
Wie bei dir halt, genau. Und dann bist du in so einer echten virtuellen Welt und spürst auch wirklich die Hindernisse, weil die halt
echt da sind. Ja, das finde ich ja nur krass, Alter. Das ist
ultra geil.
Ja, da hätte ich auch richtig Bock drauf auf sowas. Ja.
Ich glaube, der YouTuber heißt Marius Angeschrien oder irgendwie sowas. Wir müssen mal schauen. Also der, Alter, zieht euch das Projekt rein. Das ist so geil. Wenn man das mal sieht, oder weil ich war ja noch nie auf dem Film, dass sowas gibt. Ich habe das zum ersten Mal gesehen. Aber Alter, wie geil. Aber wie logisch auch, dass man sowas macht. Voll geil.
Ja, das glaube ich auch, hat viel Zukunft, glaube ich.
Ja, Alter, das ist ja nur geil. Real-Life-Gaming mit einer Brille auf und du läufst durch einen echten Parcours und kannst das fühlen, was du siehst und so. Das ist ja nur krass.
Ja, stell dir mal vor, diese Brillen werden kabellos und leicht und ausdauernd und so, dass du dann super flexibel bist und dich rum, also wirklich rumhechten kannst und so.
Alter.
Ja, da das wird auch noch alles.
Wo wir dabei sind, eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht so viel drüber labern, was wir alle so gesehen haben, aber man muss einmal Holzwege zu Ende gehen.
Jetzt reden wir nur noch über Sachen, die ich sehe.
Man muss einmal Holzwege zu Ende gehen, ja, das hilft nicht. Ich habe nämlich auch noch was Krasses gesehen, und zwar irgendwie so ein Video, die krassesten Sachen, die halt Leute überlebt haben. Mhm. Und Eider, zum Beispiel.
Klingt nach einem guten Video.
Ja, auf jeden Fall interessant. Da war es
eine
Frau, die von ihrem Mann quasi, also ihr Mann wollte sie umbringen, und die war so Fallschirmspringerin, und er hat dann ihren Fallschirm manipuliert. Und die ist dann aus, was weiß ich, 1200 Metern halt abgesprungen, und der Fallschirm ist halt nicht aufgegangen. Und der Notfallschirm auch nur so halb. Und die ist aber zum Glück, Alter, die hat es überlebt, weil die in so einen Acker gefallen ist, der gerade frisch gepflügt wurde. Also die hat sich natürlich schwer verletzt, aber genau, die hat es überlebt. Einfach mal aus über 1000 Metern. Alter, das ist super krass, finde ich. Oder so ein lesbisches Pärchen, da wollte die eine Schluss machen, und die andere hat die andere 11-mal mit der Pistole abgeknallt. Und die hat auch überlebt. Also das ist schon sick, teilweise, was Leute halt so überleben. Ja. Oder auch so Bungee-Jumper, da wo das Seil gerissen ist und die dann in so einen Fluss irgendwie in Afrika geflogen ist und die jetzt auch überlebt. Ja.
Habt ihr schon mal eine Situation gehabt, wo ihr sagt, Alter, das war jetzt gefährlich? Das war jetzt so jetzt ziemlich das Krasseste, was ich erlebt habe?
So oder was? Close.
Ja, so richtig close calls. Und du sagst, okay, jetzt geht's zu Ende, glaube ich.
Auch gute Videos auf YouTube, Close Calls.
Ja. Alter, heute aber Werbetrommel rühren hier.
Also ich
bin, habt ihr schon mal was erlebt irgendwie, wo du sagst, okay, das war jetzt schon scheiße.
Also ich bin schon öfter mal fast vom Auto überfahren worden, und der Robert hat mir, glaube ich, so 2-3 Mal das Leben gerettet, indem er mich so zurückgehalten hat.
Ja. Echt, oder was?
Echt? Weiß ich gar nicht. Weiß ich echt nicht mehr.
Ja, ich bin halt immer so vercheckt und habe ja so eine Konzentrationsschwäche. Und Robert hat mir schon 2-3 Mal das Leben gerettet, auf jeden Fall, weil ich fast Auto überfahren worden wäre.
Ja. Da war ich auch ein kleines Kind, ich glaube so 10 oder 11 Jahre war ich da. Dann bin ich auch zwischen den Autos, wollte ich über die Straße gehen und bin irgendwie, keine Ahnung, wollte halt gerade rüber, und von hinten sieht mich ein Mann, das war da unten in Neuötting, quasi da, wo das Altenheim ist, wo früher noch das Mini-Elektro-Geschäft drin war. Da war das, und der Besitzer von diesem Geschäft, der hat mich dann zurückgezogen, und ich war aber schon so weit vorne, dass ich mit dem Ellenbogen den Spiegel von dem Auto abgeschlagen habe, Alter.
Ach, was?
Ja, voll übel. Also das weiß ich noch, das hat mega weh getan, und ich bin auch nach Hause. Aber das war fucking knapp. Also
du hast ja sowieso schon so oft Glück gehabt.
Ja, ich habe echt
oft Glück. Wie viele Autounfälle du schon gehabt hast?
Ich habe nicht viel. Was redest du, Alter?
Ja, also mehr als jeden anderen Menschen, den ich kenne, auf jeden Fall.
2.
Also immer so, natürlich unverschuldet. Ja, 2, aber 2 heftige.
Ja, aber was soll ich machen? Ich meine, das eine war im Winter, da bin ich in Schleudern gekommen, und dann kam halt da ein LKW und so, da kann ich ja nichts für, weißt du, was
ich meine? Ja, das ist ja trotzdem krass.
Aber es ist krass, ja, ja. Das war auch so Augenblick, da rutsche ich mit dem Auto quer über die Autobahn und schaue nach links aus dem Fenster raus und sehe halt einfach, wie er 40 Tonnen auf mich zufährt, so. Und natürlich bremst, aber es war halt glatt. Da machst du nichts mehr. Da wartest du einfach nur noch, bis Bumm macht und hoffst, dass alles gut geht. So war das. Das war auch krass, ja. Das war heftig.
Das andere Mal ist doch der gegenkommende Verkehr eingeschlafen oder so und euch dann frontal reingefahren.
Stimmt. Da waren wir zum Glück. Das war von der Arbeit nach Hause, da war ich Beifahrer. Und mein Arbeitskollege ist halt gefahren, weil er das war ein Arbeitsauto, und er ist gefahren, weil er das irgendwie gebraucht hat, und mich hat er halt heimgefahren. Und es war, wie gesagt, zum Glück ein Cabrio, weil Cabrios sind immer verstärkt, weil die ja quasi das Dach fehlt. Dementsprechend sind die unten, haben die einen stärkeren, versteifteren Rahmen, damit das Auto halt nicht knickt im Endeffekt. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, und dementsprechend ist so ein Auto halt bei dem Crash schon nochmal anders stabil. Und dann sind wir halt gefahren, es war so dämmerig nach der Arbeit, so 6, 7 oder so, also 18, 19 Uhr. Und der Typ, der uns entgegenkam, da war eben reger Arbeitsverkehr, und der Typ, der uns entgegengekommen ist, der ist eingenickt am Ding, am Steuer, und ist dann in unsere Richtung reingelenkt und hat uns frontal halt erwischt. Das war richtig übel.
Ja, ist frontal zusammengestoßen. Ja, ich habe nur die Fotos gesehen von den Autos, Alter. Also bei beiden Unfällen. Und es war
übel.
Die waren völlig zerstört.
Aber tatsächlich alle gut rausgekommen. Der Typ, der eingeschlafen ist, der hat Splitter ins Auge bekommen. Also durch die Scheiben, die alle geplatzt sind und so. Ich meine, ist auch nicht geil, aber ist jetzt verhältnismäßig, ich glaube,
dem
ist
nicht mehr passiert. Ja, einfach alle tot sein können.
Ja, voll, Alter, weißt du. Und ich sage ja, dadurch, dass wir in einem Cabrio waren, das knautscht halt nochmal ganz anders zusammen, beziehungsweise ist halt einfach starrer.
Ja.
Und ich habe halt schon ein Airbag ins Gesicht bekommen und so, habe voll das Piepen in den Ohren gehabt, nichts mehr gehört, so wie im Film, so dieser Moment, so, du hörst nur noch das Piepen und sonst nichts anderes, wie nach einer Blendgranate so ungefähr.
Ja.
Und so war das und nichts gehört und nur links, rechts geschaut, okay, ich bin am Leben, ich habe geschaut, okay, kann ich alles bewegen, blute ich irgendwo? Nee, alles gut, dann schaue ich rüber. Ich meine, die Situation war nicht lustig, aber jetzt im Nachhinein so. Jetzt im Nachhinein schaue ich halt rüber, was mit ihm ist, und er schaut halt so richtig große Augen, oh mein Gott! Weil es ihn halt so gerissen hat, weil bei ihm ist aus welchem Grund auch immer dann auch der Seitenspiegel eingeklappt, und zwar so schnell, dass ihm halt die Scheibe entgegengekommen ist, quasi.
Ah, krass.
Und das hat halt auch voll gerissen und so, aber beide zum Glück eigentlich fast unverletzt. Ja, das war auch heftig, das stimmt.
Ja, bei mir, ich kann mich an eine Situation erinnern, die ist schon ewig her, aber das ist so abstrakt. Da war ich noch, muss ich ziemlich klein gewesen sein. Ich glaube so wahrscheinlich 10 oder 12 oder so. Ja, 10 wahrscheinlich eher. Da war ich bei McDonald's. Und da war vor dem McDonald's eine Hüpfburg aufgebaut, weil da irgendeine Promo-Aktion war oder so. Da war ich allein. Und dann bin ich auf die Hüpfburg und rumgehüpft und so. War lustig. Und die Hüpfburg war so konstruiert, das war also wirklich, die war halt vorne offen und dann drei Wände. Und an jeder Ecke war so ein Turm.
Mhm.
Und irgendwie bin ich dann da rum und dann bin ich da hochgeklettert an einen so einen Turm. Und dann habe ich den Turm erklommen. Dann ist der so kollabiert, so zusammengegangen und hat sich wieder aufgeblasen und hat mich quasi rückwärts so wegkatapultiert. So, dass der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, dass ich auf meinem Arsch gelandet bin, auf dem Asphalt.
Oh, fuck.
Und ich dachte mir in dem Moment so, oh, fuck. Wäre ich auf dem Kopf gelandet, wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. So.
Leck mich.
Und dann bin ich aufgestanden und gegangen.
Ja. Also du bist nicht so auf dem Steißbein gelandet, dass du keine Luft mehr kriegst.
Nee, da war mir nichts gefehlt. Nix. So, nur so kurz, so, oh krass.
Ja, da fahren wir eigentlich, bin mal von einem Auto, also mit dem Radl, also vom Radl runtergefahren worden.
Echt? Ach, krass.
Und, aber da war ich halt mega selber schuld, aber zum Glück ist halt gar nichts passiert. Aber ich bin einfach in Neuötting Richtung, also an der Simbacher Straße, kennst du ja? Einfach im Dunkeln, ohne Licht, auf dem Gehsteig halt so mit dem Radl gefahren und dann Eschelbacher Straße, glaube ich, da geht's mal links so rein. Da, wo man früher beim Rauchen war, nach der Schule.
Ja, da wo jetzt die 30er-Zone ist mit den Bumpers da.
Ja, genau.
Eine relativ viel befahrene
so
Straße.
So direkt bei der Feuerwehr quasi da so vorbei. Und ich fahre halt ohne Licht einfach da so drüber. Und im nächsten Moment liege ich halt einfach auf dem Boden.
Alter.
Und mein Radl ist halt unterm Auto gewesen. Also die haben mich einfach voll runtergefahren. Also ich bin krass. Auch, weiß nicht, so 2-3 Meter oder so von meinem Radl entfernt gewesen dann. Aber es ist halt nichts passiert. Also voll Glück gehabt. Ich bin halt einfach reckless, einfach drüber gefahren, ohne zu schauen. Und genau, die Leute waren zum Glück ziemlich nett. Das ist halt, glaube ich, am Auto hat auch nichts gefeit. Das Radl war dann nur so unterm Auto eingeklemmt. Und ja, ziemlich, ja, genau. Seitdem habe ich dann mehr aufpasst beim Radlfahren. Aber das war eine dicke Situation auf jeden Fall, ja.
Boah, das ist schon krass. Na, sowas habe ich, da war ich immer zu sehr an meinem Leben gehängt, dass ich sowas mache. Aber ich habe schon andere blöde Sachen gemacht, von daher brauche ich nicht reden.
Ja, aber sonst fällt mir nichts ein. Es gibt bestimmt noch mehr irgendwie so, wo man einfach mega Glück hatte mit Strom, irgendwelche Sachen oder so.
Ja, mit Strom hatte ich aber so noch nie Stress, muss ich sagen.
Ja, habt ihr das mit dem Arzt in Bremen mitgekriegt, wo er gerade von Strom redet? Da ist ein Arzt in seiner Praxis gestorben nach so einer Renovierung, weil die Türklinken irgendwie unter Strom waren. Da ist renoviert worden und anscheinend ist da so gepfuscht worden, dass die Türen unter Strom waren.
Was geil.
Und da ist irgendwie so Arzthelferin quasi, die hat einen Stromschlag gekriegt von der Türklinke. ist halt irgendwie Zahnbrocher, dann ist der Arzt gekommen und der ist dann gestorben. Der ist auch an die Türklinke gelangt und der ist dann gestorben. Der ist ein Feuerwehrmann, war dann schwer verletzt, der wollte auch helfen, ist dann schwer verletzt im Krankenhaus gelandet, aber dem geht's wieder besser. Und das ist geil, ne? Da hat jemand halt anscheinend irgendwie mega gepfuscht beim Renovieren, musst du dir vorstellen. Sind einfach die Türen.
Ich überlege gerade, wie das sein kann.
Ich habe keine Ahnung, ich habe das aber halt gelesen, ich weiß nicht mal wo, irgendwo, Zeitung.
Das muss eine schwere Eisentür gewesen sein und dann wahrscheinlich die Klingel oder Steckdose daneben irgendwie da an. Aber wieso schließt man irgendwann so einen Strom an der Tür an, oder?
Ich habe keine Ahnung, anscheinend
war es auch so. Vielleicht eine Tür, die man buzzern konnte oder so.
Oder ein Tippschloss oder irgend sowas, das mit Elektronik verbunden war über die Tür.
Ja. Es war ein
Oder quasi Verriegelungen in der Tür automatisch rauf und zu.
Genau, sowas meine ich
auch. Es war anscheinend so, die Tür war auch gestrichen und deswegen hat man das am Anfang, war das irgendwie durch die Farbe nur so isoliert. Mhm. Das war quasi nicht sofort nach dem Umbau, sondern das ist eine Zeitl gut gegangen und dann irgendwann ist die Farbe anscheinend weggeblättert oder so. Auf jeden Fall sau krass. Also
voll, ja.
Krass, ja. Strom, echt nicht zu spaßen mit Strom.
Ja, ich habe immer noch ein unwohles Gefühl, wenn ich irgendwie was mit Strom mache. Also das
Strom, da hat es mir schon so oft eine. Ja, gewichst, sag mal, was soll ich sagen? Aber es ist schon so oft und das ist so, ich meine, ich bin schon vorsichtig mit Strom, aber ich mag Strom. Strom ist mein Dude, so, alles gut.
Ja, gut, bei dir war das ja auch beruflich bedingt natürlich.
Auch das aber, natürlich, ja klar.
Ja, keine Ahnung, ich mach schon auch alles so, wenn ich irgendwie Lampen anschließen muss oder sowas. Das mache ich schon, aber ich bin auch immer froh, wenn es dann vorbei ist, muss ich ehrlich sagen. Aber habt ihr gewusst, dass zum Beispiel, oder habt ihr bestimmt gewusst, in England gibt es im Badezimmer keine normalen Steckdosen, keine 220 Volt.
Ich war in England, aber ich kann mich nicht erinnern.
Da gibt es nur diese 12 Volt Steckdosen.
Kann sein.
Dass man nur einen Rasierer benutzen könnte oder sowas, aber keine normalen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echten Steckdosen.
Ja, im Hotel gibt es glaube ich einfach diese festmontierten Föhns oder wie auch immer das Plural ist.
Ja. Aber das macht ja im Bad eigentlich schon Sinn, oder?
Ja, voll, aber ist das aus Sicherheitsgründen irgendwie?
Ja, aber wieso? Es ist ja eine Sicherung drin.
Keine Ahnung, Mann. Ob das historisch bedingt ist oder so, kann auch sein.
Weil die haben aber Angst. Die haben einfach Angst.
Ach, was mir da auch noch einfällt, Bassi, bezüglich Strom ist, da kannst du dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern, und zwar eine Warnung eines Bademeisters, dass wir fast draufgegangen wären, als wir in den Pool gesprungen wären. Wir hätten draufgehen können,
weil wir
in einem Pool gesprungen sind.
Ja, aber das war
trotzdem. Weil da währenddessen eine Wasserreinigungsmaschine angeschlossen war.
Ja, aber das war trotzdem eine geile Aktion. Ich finde es immer noch cool, dass wir das gemacht
haben. Die Wasserreinigungsmaschine, was hat die gemacht?
Ja, alles fing mit einem Pokerspiel eigentlich beim Kumpel. Sagen wir so in Illustra-Runde beim Pokerspielen gewesen. Ein paar Bier haben wir schon getrunken. Und wir wollten dann bei dem Kumpel in den Pool gehen. Aber der hat uns das verboten und hat uns verscheucht.
Es hat dazu außerdem total in Strömen geregnet, muss man dazu auch noch sagen.
Ja, genau.
Ah, okay.
Und dann haben wir uns gedacht, hey, so, wir sind ja nicht so weit vom Freibad weg. Dann gehen wir halt da schwimmen einfach. Und dann war es halt so lustig, weil wir quasi auf dem Weg noch einen anderen Kumpel abholen wollten. Den haben wir mega genervt.
Liebe Grüße gehen raus an Wolfi.
Und der hat sein Zimmer im Keller gehabt. Und ihr kennt doch diese Lichthöfe, also diese Gitter vor Kellerfenstern. Diese, ich weiß nicht, wie man die nennt.
Lichtschacht,
genau. Und da sind wir dann runtergestiegen und haben halt...
Wir haben das Gitter raus, also wir sind erstmal in seinen Garten eingebrochen. Und er hat damals noch bei seinen Eltern gewohnt. Und dann haben wir dieses Gitter rausgehoben und sind dann da reingesprungen. Und er saß am Rechner mit dem Rücken zu uns. Also erstmal ultra fail. Ich meine, der hätte sich auch gerade einen schleudern können.
Stimmt,
Alter. Wie unangenehm das gewesen wäre.
Boah, voll, Alter.
Und dann klopfen wir da an die Scheibe und der hat halt fast einen Herzinfarkt bekommen, als er uns da drin
gesehen hat. Ja, aber warum habt ihr nicht einfach geklingelt, Alter?
Ja, wir wollten seine
Mutter nicht aufwecken. Es war schon so spät.
Wie spät war es da?
Also,
boah, ich weiß, es war halt nach dem Pokern, also das war schon spät, schätze ich mal so.
Ja, also Mitternacht oder so.
Ach so, okay.
Und wir hatten ein bisschen was getrunken und waren jetzt auch nicht mehr so nüchtern und dann haben wir gesagt, ja cool, dann holen wir einen Wolfi ab und gehen jetzt noch ins Freibad zum Schwimmen.
Geil.
Und dann wollten wir noch, dass er unbedingt Handtücher mitnimmt. Und dann hat er, also haben wir geklopft und er hat sich irgendwann umgedreht.
Ja, dann ist er Schocker und hat eigentlich, im Grunde hat er, wollte er nicht mitkommen.
Oh, wen wundert's?
Also ich glaube, wir sind immer ein bisschen auf den Sack gegangen. Der war ja auch nüchtern, also das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn das swapsoffene Deppen halt plötzlich vor dem Fenster irgendwie...
Vor allem vor dem Fenster, wo man niemanden erwartet.
Ja, ich weiß nicht mal genau, wie er reagiert hat, aber ich glaube, dass er not amused war.
Na, er hat gesagt, dass wir spinnen und uns verpissen sollen. Aber ich glaube, er fand es auch ein bisschen lustig. Ich glaube schon, dass das ein bisschen lustig war.
Und das haben wir uns dann zu Herzen
genommen
und haben uns wirklich verpisst. Und dann sind wir halt ins Freibad gestiegen und waren halt baden. Das war mega cool.
Ja, das war noch ein bisschen ausführlicher. Also wir sind dann zum Freibad hingegangen, was nicht so weit weg war, muss man sagen. Vielleicht ein Kilometer oder so. Es hat total geschifft. Im Freibad ist natürlich nichts los um die Uhrzeit. Und dann sind wir über den Zaun, sind dann da rein und sind so reingeschlichen, haben so getan, als ob wir jetzt, das zieht sich durch unser Leben, wir haben so getan, als ob wir da jetzt so ein Special-Kommando sind und schleichen uns da so rein. Und dann, wir haben uns sogar mit dem Handy gefilmt, damals noch mit so einem alten Sony Ericsson, wo die Ton, also die Bildqualität wirklich absolut unterirdisch ist.
Das haben wir gefilmt?
Das habe ich aber. Ja, es gab so ein paar kurze Clips, aber ich glaube, das gibt's einfach nicht mehr. Das war auch total, das kannst du dir gar nicht anschauen, so kacke sah das aus, weil es ja auch Nacht war. Und dann sind wir so über die Liegewiese, also wir sind hinten rum rein, da war erstmal diese riesige Liegewiese, dann sind wir da so durch den Matsch zu den Schwimmbecken und es war stockfinster. Und dann so, ja, okay, wir gehen jetzt ins Wasser. Dann haben wir beide uns nackt ausgezogen, haben unsere Klamotten da so hingelegt, neben die Rutsche, da gibt's so eine ziemlich große Rutsche. Und sind erstmal so ins Wasser, ins Schwimmerbecken. Und sind dann so ein bisschen rumgeschwommen und so und haben gedacht, ja, yeah, voll geil, Freiheit und so. Und es regnet und wir sind im Schwimmbecken und total geil, als Einzige. Und dann sind wir ins andere Becken, wo diese riesen Rutsche ist. Und so, cool, wir gehen jetzt rutschen. Und dann sind wir hoch.
Wie scheiße.
Beide so nackt. Dann sind wir gerutscht und dann ist leider was passiert, und zwar hat diese Rutsche eine Zeitmessung. Das heißt, es gibt da so eine Uhr und da kann man sich halt battlen, wer am schnellsten da runterrutscht. Jetzt war es aber so, die Rutsche war nicht an, das heißt, es läuft kein Wasser. Und jeder, der gern mal gerutscht ist als Kind, weiß, kennt ja den Trick, dass man mal staut. Das heißt, man blockiert das Wasser, dann ist kein Wasser in der Rutsche und dann ist man ultra schnell.
Vor allem, wenn es ein bisschen regnet. Also das ist ja perfekte Rutschbedingungen.
Es war perfekt. Ja. Die Rutsche war einfach nur feucht.
Ach so, war klar.
Und es lief kein Wasser. So, wir sind da runter, nackt, keine Badehose, die bremst.
Alter.
Also es waren einfach die perfekten Voraussetzungen zum Rutschen. So, wir waren ultra schnell und sind durchgerutscht und haben den Rekord gebrochen. Was cool ist, was aber nicht cool ist, dass es mit einem fucking lauten akustischen Signal bestätigt wird.
Oh Mann.
Ja, in der Nacht, also und im Freibadbetrieb kommt einem das nicht so laut vor, aber wenn man halt alleine auf Nacht da ist, dann ist es mega laut einfach.
Genau. Und dann sind wir so im Wasser und gehen raus und dann so, okay, fuck, was ist das, lass uns gehen. So, wir müssen jetzt langsam weg, wir waren jetzt schon lang genug da, ziehen uns gerade so an, ich habe eine Boxershort an, ein T-Shirt und ich glaube schon eine Hose. Ich glaube, du hattest nur eine Boxershort an und ein T-Shirt und keiner Schuhe, Socken oder so. So, auf einen Schlag geht im kompletten Freibad das Licht an.
Alle.
Flutlicht, wie im Fußballstadion. Ne? So.
Oh,
und wir schauen uns so an, beide noch halb nackt. So, fuck, wir müssen weg. Und wir denken uns so, okay, der kürzeste Weg. Hinter der Rutsche kommt erstmal nur so Waldzeug und dann ein Zaun.
Dann kommt irgendwann der Zaun, ja.
Genau. Und wir so, lass unsere Klamotten liegen und rennen direkt in den Wald. Was wir nicht wussten, ist, dass es dann da erstmal so einen Meter runter geht.
Okay.
Also wir waren ja auch nicht ganz nüchtern, muss man sagen. Wir sind da rein und dann hat es uns erstmal so richtig auf die Fresse gelegt.
Ja.
Und dann liegen wir da so im Dreck. Adrenalin bis zum geht nicht mehr. Dann hören wir Leute und sehen Lichtkegel in unsere Richtung. Und dann liegen wir auf dem Boden, schauen uns an, so, dich bewegen. Wir bleiben jetzt hier. Und dann über uns hörst du Stimmen und so, siehst du Lichtkegel, die müssen hier irgendwo sein. Dann haben sie unsere Sachen gefunden. Und wir so, wir warten und warten und schauen uns an, so denken uns wirklich, oh fuck, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann irgendwann haben wir nichts mehr gehört. Und dann, okay, jetzt müssen wir raus. Und dann sind wir über den Zaun. Und an dem Zaun oben drauf, kannst du erzählen, Basti?
Stacheldraht. Also ich muss nur mal was ergänzen. Und zwar war es so, wir waren ja in dieser Mulde direkt am Zaun relativ gut getarnt. Also da haben wir uns echt lang versteckt. Und ich habe das Problem gehabt, dass als wir in den Wald reingelaufen sind, bin ich an so einem Baumstumpf mit dem Knie halt hängen geblieben. Mich hat's halt fett auf die Fresse gelassen und ich habe nicht so wirklich Aufstieg, ne? Also, und dann waren die weg und dann ist der Robert über den Zaun und ich habe einfach nicht über den Zaun klettern können, weil mein rechtes Knie hat nicht, also mein rechtes Bein hat nicht so mitgemacht, wie ich das wollte. Also ich bin erstmal nicht über den Zaun gekommen. Also das hat bestimmt so 10 Minuten oder so dauert, bis ich es dann geschafft habe.
Ja, die Spannung muss ich vorstellen, er hängt auf diesem scheiß Zaun da oben. Und ich warte nur, bis er kommt, weil ich weiß, die kommen gleich. Ja.
Alter, fuck. Und dann bin ich rüber. Und ich war so froh, als ich diesen scheiß Zaun überwunden habe, dass ich dann quasi von oben halt runtergesprungen bin. Das Problem war, ich bin, was ich in dem Moment auch gar nicht gemerkt habe, mit einer Hand in dem Stacheldraht hängen geblieben.
Genau, ganz oben am Zaun war nämlich Stacheldraht.
Alter, das heißt, ich bin quasi so rübergesprungen und mit der rechten Hand halt voll in dem Stacheldraht hängen geblieben und habe mir halt richtig die Hand aufgerissen. Ich habe es aber gar nicht gecheckt. Ich habe es aber null gecheckt halt. Also ich habe es wirklich nicht gemerkt. Und dann,
ja, vor lauter
Adrenalin und dann halt, stehen wir mir zwei Deppen halt da, bei den Boxershorts und T-Shirt oder so.
Mitten in der Nacht ist Schiff
voll. Und dann kommt halt der Auto und ich bin natürlich super schlau und tue so, als da die jetzt da gerade in den Zaun pinkeln. Wir sind, verstehst du, ich habe gedacht, wenn jetzt die Polizei ist, dann denken die, das ist einfach nur so ein Typ, der halt da zufällig gerade ist halt und dahin pinkelt, irgendwie so. Also total dumm halt.
Vor allem, das ist eine Straße, da fährt um die Uhrzeit einfach kein Auto.
Ja.
Da ist und
da ist einfach Gehsteig oder so, Grund, da geht man auch nicht.
Da ist kein Gehweg.
Und dann waren es natürlich die Cops und ja, halt so gefragt, ja, was machen sie da? Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, wir kommen gerade von da hinten oder so, irgend so dummen Scheiß halt.
Und dann ja, die so, ja, wir haben eure Klamotten da drin gefunden.
Und dann sagen die so, ja, sie sind ja dann sagt ja auch die Polizist halt so, ja, sie sind ja verletzt, gell, und ich so, was? Und dann schaue ich halt so meine Hand an und fuck, gell, das war richtig halt aufgerissen, so richtig eklig halt. Naja. Und auch mein Boxershort war voller Blut und alles, das hat ja mega blöd.
Und auch aufgerissen.
Auch aufgerissen, ja, also zum Glück ist da nicht mehr passiert. Und
die haben euch dann mitgenommen, oder
was? Ja, genau, dann haben die uns, dann sind wir vor zum Eingang vom Freibad mit denen und dann haben die extra wegen mir einen Sanker gerufen, weil das irgendwie, ich habe nämlich dann gesagt, ja, passt schon, ich gehe dann ins Krankenhaus, das passt schon, irgendwie so. Und das, der fand die aber nett und dann haben die mir einen Sanker gerufen und dann bin ich mit dem Sanker ins Krankenhaus, ich glaube, da war es irgendwie 2 in der Früh oder so. Und dann hast du jetzt richtig gemerkt, der Arzt, der mich dann genäht hat, der ist ja gerade aufgestanden.
Ja,
und der hat mega Korn Bock gehabt, dass ich jetzt da so von der Depp, der komplett selber schuld ist, jetzt da irgendwie diese Hand operieren muss. Und ich habe das Gefühl gehabt, der hat es extra schmerzhaft für mich gemacht. Der hat mir irgendwie 4 Spritzen da reingerammt in die Hand und ja, genau, dann bin ich genäht worden. Und dann sind wir heim irgendwann.
Und dann, das hat ja natürlich Konsequenzen, deswegen erzählen wir das ja auch alles so, weil das ist alles abgegolten.
Ja.
Und zum einen, also es ist auch ewig her, wie alle unsere Geschichten, die wir erzählen.
Ja, das ist voll echt.
Das ist wirklich lange her. Und es war dann so, wir haben dann, glaube ich, einen Brief bekommen von der Polizei oder vom Bademeister, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube von der Polizei. Und dann gab es irgendwie wir mussten uns, also so eine Empfehlung, wie sagen,
ihr habt das Verdienstkreuz bekommen, wolltest du sagen.
Die Polizei hat uns dann ein Angebot gemacht. Irgendwie, wir haben die Wahl, irgendwie entweder irgendwie Strafen, keine Ahnung was, oder wir entschuldigen uns und machen noch ein paar Sozialstunden oder so.
Ja, genau, wir haben uns,
ich weiß nicht mehr
genau. Es war irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber wir waren dann im Rathaus, in diesem komischen Saal, in diesem großen, und da war dann der Bademeister und der Bürgermeister. Also es geht, glaube ich, auch nur in kleinen Städten so.
Ja. Da sitzen wir, da ist es echt ein Riesensaal mit einem Riesentisch, ewig lang, an einem Kopfende ist der Bademeister und der Bürgermeister.
Alter.
Und am anderen Ende oder an der Seite irgendwo, weiter weg auf jeden Fall, waren wir. Da wurden wir dann hinbestellt, um uns zu entschuldigen offiziell.
Ja, dann merkst du aber schon, dass denen langweilig ist. So.
Und dann
hat er gesagt, Dann hat er ihm gesagt, ja, das ist überhaupt kein Kavaliersdelikt oder so, das ist richtig gefährlich, ihr habt Glück gehabt, dass der Schäfer unten nicht draußen war und ihr habt Glück gehabt wegen dieser Maschine eben, wegen dieser Reinigungsmaschine.
Okay.
Weil das hätte, wenn die ins Wasser gefallen wäre, dann wäre es auf jeden Fall tot gewesen. Und das ist richtig gefährlich und bla bla bla. Und ihr müsst euch entschuldigen, haben wir uns entschuldigt. Und dann mussten wir Sozialstunden leisten im Freibad. Dann mussten wir so diese Sträucher stutzen, 2 Tage lang oder so, glaube ich. Mhm, oder?
2 Tage, genau. Und das war
aber voll cool.
Ja, das waren aber keine
Sozialstunden. Ja, aber das ist auch eine absolut annehmbare Strafe.
Aber das waren ja so, keine Sozialstunden. Also wir sind ja nicht irgendwie polizeilich irgendwie registriert gewesen. Also wir haben das einfach...
Genau, das war mehr so eine...
Wir machen das... Ja. Und dafür kacken die uns nicht um. Und genau.
Ja,
genau.
Aber das ist doch cool. Sowas ist doch cool, wenn man sagt, okay, pass auf.
Also was doch ein Kavaliersdelikt.
Ja.
Ach so, ja.
Das hat ja, klar. Und das war ja, naja, wir haben ja nichts gemacht. Also wir haben ja nichts kaputt gemacht. Und wir waren ja einfach nur baden und rutschen. Also deswegen habe ich da jetzt trotzdem nicht so das schlechte Gewissen, ehrlich gesagt.
Weil ich auch nicht. Und der Bademeister war super nett zu uns. Wir waren da die 2 Tage und haben da diese Büsche geschnitten, was echt viel Arbeit war, aber es war eigentlich ganz okay. Und der Typ war die ganze Zeit super nett zu uns.
Ja, das stimmt.
Okay.
Also es war eigentlich fair. Und einfach fucking lustige Geschichte von ihr.
Ja, ich meine, ihr seid ja da nicht zum Vandalieren reingegangen, sondern ihr wolltet halt schwimmen gehen.
Das war ja. Und im Grunde ist an allem nur, also der Flo schuld, weil der uns nicht baden hat lassen.
Stimmt, Flo, wenn du das hörst. Du bist schuld.
Flo, hättest
es einfach mal schwimmen lassen.
Dann wäre das alles nicht passiert.
Dicht.
So passieren Kavaliersdelikte, meine Damen und Herren.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, an die erinnere ich mich ganz gern mal.
Ja, das war schon irgendwie cool.
Die habe ich so ausführlich noch nie gehört. Ich kenne nur eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann, wo sich einer mal am Zaun den Hoden aufgerissen hat. Sowas habe ich mal gehört. Aber wer das war und keine Ahnung, darauf möchte ich nicht näher drauf eingehen. Aber so war eine Geschichte gab es auch mal, glaube ich.
Ja, mit anschließendem Krankenhaus, Notaufnahme in der Nacht, musste genäht werden und so. Aber das war nicht ich und es war auch nicht der Bassi und auch nicht der Digger, sondern
ein Kumpel. Genau, so ist es. Das war ein Kumpel, aber darüber wollen wir nicht sprechen.
Also
gibt's auch Fotos davon
also übrigens. Also Stacheln war das tatsächlich ziemlich gefährlich, gell? Also so im Nachhinein.
Ja, also komm, übel ist das mal, wenn man sich
mit sowas anfängt. Funktioniert auf jeden Fall.
Gut, dann hätte ich gesagt, mit dieser uralten, bereits abgegoltenen, strafrechtlich nicht mehr verfolgbaren Geschichte könnten wir die heutige Folge auch abschließen, Ladies and Gentlemen.
Jo, da wäre ich auch dabei. Ja,
es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit euch zwei beiden Schnuckis.
Das war wieder eine Folge von Down to Dorf.
Auf Wiederhören.